ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Das ist der Podcast des Deutschen Journalistenverbands NRW über alle Themen rund um den Journalismus und den DJV in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Sascha Fobbe. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2022 und ich hoffe, Sie sind alle gut ins neue Jahr gekommen. Dieses Mal geht's um Frauen in den Medien und darüber spreche ich mit Mareike Gräpel, gelernte Tageszeitungsredakteurin, seit 2017 selbstständig als freie Journalistin, Autorin und Übersetzerin und sie arbeitet unter anderem als Irland-Korrespondentin beim Online-Frauenmagazin Deine Korrespondentin und sie berichtet auch für die dpa aus Irland. Hallo Frau Gräpel.
Hallo, guten Tag Frau Fobbe.
Und ich habe auch noch eine zweite Gesprächspartnerin, das ist Juliane Möcklinghoff. Sie ist Moderatorin, Reporterin und Filmemacherin für die ARD, moderiert die NDR-Nachrichten sowie Sportgroßereignisse für die ARD und sie dreht auch lange Dokumentationen und Reportagen größtenteils selbst. Also hallo auch Frau Möcklinghoff.
Hallo Frau Fobbe.
Frauen in den Medien ist das Thema heute und Sie beide sind ja zusammen mit diesem Thema auf den DJV NRW zugekommen und Sie haben gesagt, das ist wichtig, darüber sollten wir mal reden. Warum ist Ihnen beiden denn dieses Thema so wichtig?
Ja, ich habe ja diese Ursprungs-E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich möchte gerne, dass wir das Thema in unsere internen Medien sozusagen bringen, also unter den Journalistinnen und Journalisten des Landes, das auch mal besprechen, weil bis heute immer noch dreimal mehr über Männer berichtet wird in den deutschen Medien, deutschsprachigen Medien, als über Frauen. Frauen machen aber die Hälfte der Bevölkerung aus und das kann ja eigentlich nicht sein, dass trotzdem die Männer häufiger auftauchen.
Ja, und wenn ich da direkt noch anfügen darf, Mareike und ich haben uns darüber ganz oft und lange ausgetauscht, wie kann man denn ansetzen, also warum ist das so, ist das eine, aber wie kann man eigentlich das verändern und warum hat sich immer noch nichts verändert in dieser Geschichte? Und da wir beide aus unterschiedlichen Bereichen kommen und beide aber immer wieder was feststellen, also immer gleiche Muster oder ähnliche Muster feststellen, war dann eben diese Überlegung, man muss es doch einfach auch mal nach vorne bringen oder man muss was verändern können. Und genau deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen dann mal versuchen, es zu analysieren.
Okay, und das über diesen Podcast.
Genau.
Ganz genau. Tatsächlich haben die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel zum Frauentag 2021 eine interne Statistik veröffentlicht und selbst festgestellt, dass es auch bei denen, obwohl sie sich eigentlich schon sehr darauf konzentrieren, gleichberechtigt zu berichten, dass die Zahlen, diese offizielle Statistik, diese landesweite Statistik, sich auch in ihrem eigenen Medium niederschlägt. Und tatsächlich bin ich jetzt sehr gespannt, ob sich das auch verändert beim Spiegel und auch bei anderen Tageszeitungen und anderen Medien.
Also das gibt ja eigentlich auch zwei Aspekte zum Thema Frauen in den Medien. Zum einen sind es ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, über Frauen wird berichtet oder weniger Expertinnen kommen zum Beispiel zu Wort. Aber es ist ja auch so, dass in manchen Bereichen Frauen auch unterrepräsentiert sind in den Medien als Berichterstatterinnen.
Ja genau, das ist tatsächlich dann ja auch mein Bereich und mein Blickwinkel, wenn ich für den Sport berichte oder aus dem Sport berichte, weil da finde ich, ist das ganz extrem über das, was wir reden, während in anderen Bereichen möglicherweise die Frauen, die Bericht erstatten, schon fast bei der Hälfte sind, in einigen anderen Bereichen auch schon deutlich mehr. Aber beim Sport ist die Zahl in den Redaktionen im einstelligen Prozentbereich fast überall noch. Und das ist tatsächlich was sich auch im Laufe der letzten Jahre nicht geändert hat.
Ich habe gelesen, der Verband Deutscher Sportjournalisten hat letztes Jahr den Anteil der Frauen in der Branche auf etwa 10% geschätzt. Und ich habe dann auch gelesen, viele von ihnen sind normschöne Moderatorinnen oder Field-Reporterinnen statt Journalistinnen, die etwa Taktik analysieren. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Normschön ist ein wunderbarer Ausdruck dafür. Jein. Also ich glaube, es ist schwierig, sich dann auf diese Ebene zu begeben. Und wenn ich dann jetzt auch noch anfange und sage, aber die da sind, davon ist die Hälfte normschön oder wie auch immer. Ich glaube, wir wissen, wovon wir reden, dass in bestimmten Fußballmagazinen tatsächlich sehr hübsche, sehr gut aussehende Frauen Bericht erstatten, wo man auch sagen könnte, die könnten auch austauschbar sein, was das Äußere angeht. Nichtsdestotrotz haben die auch was auf dem Kasten und deswegen ist es schwierig, in so eine Diskussion dann abzugleiten, weil ich nicht möchte, also ich will den Frauen ja auch nichts Böses. Ich bin ja froh, dass sie da sind, aber nichtsdestotrotz fehlt einfach der Normalbereich da. Und da ist mir egal, ob sie normschön sind oder sonst was haben. Ich möchte einfach, dass insgesamt mehr Frauen im Sportjournalismus tätig werden. Aber das wiederum funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn mehr über Frauensport berichtet wird und wenn mehr Frauensport auch gesendet wird. Also ich glaube, das ist so ein blöder Kreislauf.
Ja, ich habe ja zum Beispiel auch jetzt gelesen, ganze 10% der sportmedialen Aufmerksamkeit, sagt der Deutsche Olympische Sportbund, gehen außerhalb von Großereignissen von Olympia an sporttreibende Frauen, also nur 10%. Sie erhalten irgendwie höchstens 15% der Sportberichterstattung. Und die Sporthochschule Köln hat gesagt, wenn das so weitergeht, dauert es 130 Jahre, bis über Männer und Frauen im Sport gleich oft berichtet wird.
Ja, ist das nicht erschreckend?
Das erleben wir nicht mehr.
130, Das ist ein Ding.
Ich glaube, also auch wenn der Sport natürlich so ein Bereich für sich ist, lohnt es sich, darüber mit ein bisschen Abstand zu diskutieren, weil ich glaube, das ist einfach nur das Gesamtproblem im Fokus dann. Denn ich glaube, dadurch, dass nicht über Frauenthemen berichtet wird, dadurch kommen auch weniger Frauen eben in diesen Sportbereich rein. Und dadurch wiederum wird wieder weniger über Frauenthemen berichtet. Und damit meine ich jetzt nicht nur spezifisch Frauensport, sondern auch mit dem Frauenblickwinkel darauf. Da gibt es genug Möglichkeiten. Und da rede ich auch nicht über Fußball, muss jetzt besonders interessant für Frauen sein. Nein, Frauen gucken sich genauso Fußball an wie Männer auch. Aber ich glaube einfach, es muss ein ausgewogenes Verhältnis sein, wie darüber berichtet wird. Und das wiederum funktioniert nur, wenn auch ein ausgewogenes Verhältnis in den Redaktionen ist.
Da hake ich direkt nochmal ein, weil ich das ganz interessant finde, weil wir bei Deine Korrespondentin ja ausschließlich über Frauen berichten, über Expertinnen und über Frauen in den verschiedensten Lebensbereichen und Situationen. Aber vor allem auch, nicht nur, weil wir denken, dass die Geschichten erzählt werden müssen, sondern auch, weil wir anderen Frauen, jungen Frauen und Mädchen zeigen möchten, es gibt Frauen in den verschiedensten beruflichen Bereichen, in den verschiedensten Lebenssituationen, damit wir Vorbilder und Rollenmodelle kreieren. Und genau das, was die Juliane Möcklinghoff gerade gesagt hat, das passiert dann nämlich. Also wenn man sagt, wir zeigen Frauen in allen Bereichen, dann sagen wir auch allen anderen, sagen den Leserinnen, das ist auch für euch möglich. Es gibt Frauen da draußen. Ihr müsst euch nicht zurückhalten. Ihr könnt da raus und da sein. Und wir möchten, am liebsten möchten wir sagen, es braucht in 10 Jahren deine Korrespondentin nicht mehr. Wir müssen nicht mehr den Tageszeitungen auf die Füße treten und sagen, bringt doch mal mehr Reportagen über Frauen oder interviewt mal mehr Expertinnen. Das wäre schön, aber wenn ich dann höre, dass es in der Sportberichterstattung 130 Jahre dauern wird, vermutlich geht es in der gesamten medialen Berichterstattung etwas eher, aber wahrscheinlich über 100 Jahre wird es vermutlich trotzdem dauern. Also braucht es deine Korrespondentin noch eine Weile.
Das scheint mir auch so. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, man braucht auch Vorbilder, ne? Jetzt ist es ja so, bei der ARD Sportschau gibt es ja jetzt 2 weibliche Moderatorinnen seit letztem Sommer und nur noch einen Mann. Ist das jetzt schon der Fortschritt? Glauben jetzt Frauen auch, dass sie, keine Ahnung, doch mehr Sportberichterstattung machen wollen? Was glauben Sie? Hat das irgendeinen Effekt?
Ich glaube, der erste Reflex ist ja wahrscheinlich auch, dass wir wieder über Form schön sprechen, so wie Sie es vorhin so schön formuliert haben oder zitiert haben. Die Frauen, die haben es wirklich auf dem Kasten. Nichtsdestotrotz sind es nur die 2, die jetzt repräsentieren. Was ist denn dahinter? Wie viele Männer-Fußballberichte kommen denn dann in der nächsten Reihe? Wie viele Frauen sind denn da, die Sportarten kommentieren? Da wird auch, das weiß ich auch intern, da wird händeringend gesucht, dass sich mehr Frauen trauen. Aber warum trauen sich die Frauen nicht? Weil sie dann nämlich den Shitstorm zu erwarten haben. In den Redaktionen ist das bei weitem weit, weit, weit entfernt von einem Mischungsverhältnis, geschweige denn von einem Verhältnis 2:1, so wie dann in der Moderation von der Sportschau.
Ja, Sie haben ja gerade gesagt, der Shitstorm, der dann die vermutlich trifft, das war ja auch bei den Reporterinnen, die ja für die, ich muss ja aber sagen, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber die haben doch im...
Macht nichts.
diese Korrespondentenketten von den verschiedenen Fußballspielen, als da die ersten Frauen wirklich Reporterinnen waren, da ging es ja hoch her. Oder wenn eine Frau in der Sportschau wie einen Fehler macht, ich erinnere mich, da war doch irgendwann mal was mit Schalke 06 oder so, ne?
Schalke 05 war es, genau.
Ja, ich war schon eins weiter.
Schon lange her.
Aber das verzeihen Männer nicht, ne?
Also, nee, aber auch da die Frage, woran liegt das denn eigentlich? Also ich kann aus meiner Redaktionserfahrung tatsächlich noch sprechen, und das ist noch gar nicht so lange her. Das war jetzt nicht im letzten und auch nicht im vorletzten Jahr, aber um ehrlich zu sein, kommt man dann schon sehr, sehr nah, wenn in den Redaktionskonferenzen diskutiert wird, wen laden wir denn ein, wen nehmen wir denn? Wenn ich dann gesagt habe, lass uns doch Frau XY nehmen, also Sportlerin XY. Dann wird darüber diskutiert und dann kommt raus, ach, lass uns die doch nehmen, die sieht gut aus und kann auch noch gut reden. da falle ich ja hinten über. Also das mag mit einem Augenzwinkern gesagt sein, da gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Nichtsdestotrotz fallen solche Worte sehr schnell und dann geht es auch sehr schnell in, ach, die hat ja keine Ahnung von der Sportart oder die hat ja keine, also da sind wir in totalen Klischees drin, in dieser Sportwelt. Und umso wichtiger ist es, dass die Redaktionen da ihren Anteil leisten, einfach voranzuschreiten und mehr Frauenstimmen zeigen, mehr Frauen über Sport berichten lassen. Also ich glaube, nur dann ändert sich was, wenn es normaler wird. Und dann ändert sich auch was in der Wahrnehmung, extern und intern.
Also wenn ich in meiner gesamten Karriere nur Männer interviewt hätte, die gut aussehen und sprechen können, da hätte ich aber sehr viele Interviews nicht geführt, glaube ich.
Ja, ist schlimm, oder?
Ja. Definitiv. Das ist ja genauso wie bei Politikerinnen immer noch über die Klamotten geredet wird, beim Mann nie.
Genau. Und deswegen meine ich, der Sport ist einfach nur, das ist ein großes Becken, in dem man das sehr eindeutig sehen kann. Aber gesamtgesellschaftlich ist das Problem weiterhin existent und dementsprechend auch im Journalismus eben.
Ja, es ist ja genauso, wie Sie sagen, in der Redaktionskonferenz, wenn man darüber spricht, wen lade ich ein, fallen einem ja auch ganz häufig Männer ein, die vielleicht schon mehrfach interviewt worden sind, die irgendwie Koryphäe auf ihrem Gebiet sind und die neuen Frauen, die sieht man vielleicht gar nicht so, ne? Also ich kann mich doch dran erinnern, als die Corona-Pandemie losging, am Anfang habe ich nur männliche Fachleute gesehen in den Nachrichten, bis dann mal die erste Virologin auftauchte. Ich dachte, ach guck, die gibt es ja auch und es gibt auch Frauen, die irgendwie Chefinnen sind von irgendwelchen Instituten. Das hat aber gedauert.
Aber da muss ich dann eben eine Lanze auch für die Nachrichtenredaktionen brechen, also zumindest für die ich dann auch arbeite. Da wird auch explizit geguckt. Ne? Also haben wir auch noch eine Frau, die das auch sagen könnte, die dazu auch Auskunft geben könnte. Das muss man wirklich auch machen. Denn natürlich sind die altbekannten Männernamen, die sind dann da und da kann man auch schnell darauf zurückgreifen. Ja, das ist einfacher und man hat vielleicht auch den direkten Kontakt. Und das andere ist Arbeit, gute Expertinnen rauszufinden.
Ja, genau. Also das sehe ich ganz genauso. Ich habe ja viele lange Jahre bei Tageszeitungen gearbeitet und kann mich gar nicht davon freimachen, dass ich nicht auch den Karteikasten aufgemacht hätte und den ersten Ansprechpartner, der mir dann da zu einem Thema angezeigt wurde, angerufen habe. Und das war natürlich häufiger ein männlicher Gesprächspartner. Allerdings sind die Medien dann natürlich dann auch ganz logischerweise ein Abbild der Gesellschaft. Es gibt natürlich etwas weniger Frauen in vielen Berufen, weil sie in der Gesamtproblematik Gleichberechtigung beziehungsweise nicht existierender Gleichberechtigung in manchen Branchen einfach tatsächlich fehlen. Also da muss man dann manchmal noch ein bisschen mehr suchen. Aber wichtig ist ja, dass es so eine Antenne dafür gibt, dass man, also so wie die Juliane gerade gesagt hat, dass man in der Nachrichtenkonferenz sagt, okay, dann lass uns mal gucken, ob wir denn eine Frau finden. Und wenn so ein Umdenken passiert, dann kann man das tatsächlich schaffen, dass man auch das Bild in den Medien besser darstellt. Und wir haben vor einiger Zeit mal in einer Untersuchung mit unseren Leserinnen, wir haben übrigens bei Deine Korrespondentin ein Drittel männliche Leser und Unterstützer. Das ist ganz interessant. Also es sind nicht nur Frauen, es ist kein extrem feministisches Programm, was wir da fahren, sondern tatsächlich für alle Leser und Leserinnen geeignet. Und da haben wir mit einer ehemaligen Schulleiterin gesprochen, die für den Boys Day und für den Girls Day mit ihren Schulklassen hat untersuchen lassen, wie viele Männer werden denn abgebildet in einer Tageszeitung. Schneidet mal die ganzen Fotos aus. Und dann haben die so Stellwände gemacht und die hatten extrem viele Stellwände mit männlichen Gesprächspartnern und männlichen Personen auf den Bildern und leider natürlich nur sehr wenige Frauen. Und oft waren die Frauen auf diesen Bildern die halt zufällig noch im Bild waren oder diese iStock-Fotos und Getty-Images, wo halt eine Frau irgendwie als Deko quasi durchs Bild läuft, eine Frau mit Kinderwagen, um ein Thema zum Thema Geburtenrate zu bebildern oder wie auch immer. Und es waren halt nicht die Expertinnen. Und das, ja, das ist natürlich genau der Ansatz, also dass man sagen muss, wir wollen, dass die Expertinnen befragt werden und wir möchten gerne in den Redaktionen erreichen, dass das zumindest eine Frage ist, die gestellt werden muss. Können wir auch eine Frau zum Thema anrufen und können wir die zum Gespräch einladen?
Ja, und ich glaube, wenn ich da direkt einhaken darf, damit erreichen wir ja dann auch gesellschaftlich wieder was. Auch wenn man jetzt natürlich darüber diskutieren kann, dürfen wir uns damit mit einer Sache gemein machen oder nicht. Ich glaube, wir müssen erstmal ein ausgeglichenes Level erreichen und dann kann diese Diskussion losgehen. Aber ich möchte doch erreichen, dass in allen Bereichen das gleiche Interesse ist von Männern und Frauen, von Mädchen und Jungen, in einen Sportbereich zu gehen, in einen Mathematikbereich, in einen Biologie- oder Chemiebereich zu gehen, dass ich dann auch irgendwann nicht mehr sagen muss, oh Gott, es gibt 10 Experten und eine Expertin, sondern dass ich sagen kann, jetzt sind aber deutlich mehr Expertinnen auch da und ich kann auch aus einer Vielzahl wählen. Also ich glaube, das ist einfach auch mit unserer Aufgabe, danach zu gucken und darüber zu berichten, dass Frau XY eben das Besondere macht oder das Aushängeschild in ihrer Branche ist oder was auch immer.
Aber wenn ich jetzt schon mal gucke, allein in der Kommunalpolitik, also ich glaube, es gibt nicht so, also ich glaube das nicht, sondern die Zahlen habe ich jetzt nicht, aber es gibt definitiv weniger Bürgermeisterinnen als Bürgermeister und in den Räten, besonders in den Kommunalräten, sitzen auch erheblich weniger Frauen als Männer. Hat natürlich, glaube ich, wirklich auch damit zu tun, dass das ja auch ein Ehrenamt ist, besonders so ein Ratsposten, wo ich neben meinem Job und meiner Familie mich ja auch noch besonders abends engagieren soll in irgendwelchen Ratssitzungen, die dann gehen von abends um 5 bis 8 um 10 oder so. Und da viele Frauen einfach gar nicht hin wollen. Das heißt, wenn ich einen Bürgermeister oder ein Ratsmitglied interviewen will, habe ich dann einfach auch viel mehr männliche Partner. Da muss man doch, glaube ich, auch in der Gesellschaft was tun. Das reicht dann nicht, wenn wir sagen, wir suchen Experten, die einfach nicht da sind oder Expertinnen.
Ja, also ich glaube, da treffen Sie den Nagel tatsächlich genau auf den Kopf. Also ich erlebe es halt in meiner Heimatstadt und in der gesamten Region ganz deutlich, dass Frauen, also gerade die, die ja eigentlich zur Wahl gehen müssten und die auch ihren Kindern die Wichtigkeit von Politik mit auf den Weg geben müssten, die werden überhaupt nicht repräsentiert, einfach weil genau diese Schwierigkeiten da im Weg sind. Also wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, meine Kinder dann noch von den Hobbys abgeholt habe, im Zweifel Gespräche, Interviews vorbereitet oder interviewt habe, während ich darauf warte, dass meine Tochter mit ihrem Hobby fertig ist und ich dann im Auto gearbeitet habe, wenn ich da nach Hause komme, dann kann ich nicht um 17, 18 Uhr direkt nochmal ins Rathaus gehen und mich da noch mehrere Stunden in eine Ratssitzung oder in einen Ausschuss setzen, weil dafür hat der Tag nicht genug Stunden. Und da sind wir als Medien auch in der Verantwortung, das zumindest immer wieder anzusprechen, dass all diese Dinge sich mitverändern müssen. Das machen wir. Das sind ja unsere, wir wollen ja abbilden und wir wollen Veränderungen anstoßen. Wir wollen die Augen der Menschen öffnen für genau diese Problematiken.
Und eben auch die suchen, die dann nicht so repräsentiert sind oder nicht so präsent sind. Ne? Also das hat ja vielleicht den Grund, wenn die Ratsfrau ganz schnell zur Sitzung gehetzt kommt und dann auch ganz schnell wieder weg ist. Das ist für mich als Journalistin natürlich schwierig, wenn ich die interviewen möchte. Nichtsdestotrotz muss ich ihr die Chance geben, weil ja, sie wahrscheinlich dann genau das, was Mareike gerade beschrieben hat, dieses Zeitlimit hat, weswegen sie dann ganz schnell alles machen muss. Wenn meine Konsequenz daraus ist, okay, dann nehme ich halt den Mann, der da gerade noch ein bisschen viel mehr Zeit hat und mich auch noch auf ein Bierchen einlädt, wenn nicht gerade Corona ist, mit dem ich dann in Ruhe ein Hintergrundgespräch führen kann. Das ist natürlich problematisch, finde ich.
Ich habe am Anfang gesagt, es geht ja auch um Frauen in den Medien und der Verein Pro Quote ist ja schon seit Jahren dabei zu gucken, wie viel Führungskräfte denn in den Medien sind mit Männern besetzt und wie viel mit Frauen. Und ich glaube, von den Lokalzeitungen sind 95% der Chefs männlich und nur 5 weiblich. Ist natürlich auch ein anderer Blick da drauf. Oder sagen wir mal so, Führungskräfte für Frauen ist halt einfach auch schwierig, ne? Wenn es so ist, dass die Männer häufig den Rücken freigehalten bekommen von Frauen. Ich sag mal, dieser Mann, der nach der Ratssitzung noch Zeit hat, der ist entweder Single oder seine Frau hat sich schon um die Kinder gekümmert, der muss sich nicht beeilen, während den Frauen das nicht abgenommen wird. Ich habe letztes Jahr gelesen, so zu im Sommer rum, dass viele Wissenschaftlerinnen keine Artikel mehr veröffentlichen in ihren Fachzeitschriften, weil sie in diesem Lockdown mit dem Homeschooling sich immer um die Kinder kümmern mussten, während der Ehemann, der auch im Homeoffice saß, ja natürlich arbeiten musste.
Ja, da bin ich das beste Beispiel tatsächlich. Also ich bin jetzt natürlich keine Wissenschaftlerin, aber ich hätte halt auch Artikel schreiben müssen. Aber ich hänge natürlich kein Schild an meine Bürotür, an mein Arbeitszimmer, wo steht, bitte nicht stören, schreib gerade eine Reportage. Während mein Mann als Ingenieur ununterbrochen in Telefonkonferenzen und Videokonferenzen ist und der schließt die Tür ab. Und der geht davon aus natürlich, dass alles hier funktioniert. Und ich habe einen sehr aufgeschlossenen Mann, der das gerne alles mit übernehmen möchte. Aber das sind natürlich Diskrepanzen, die dann da irgendwie entstehen. Und wir sehen als eigentlich als eine Familie, die das gut hinbekommen möchte, sehen wir trotzdem, dass da die verschiedenen Branchen aufeinandertreffen, die verschiedenen Erwartungen der Arbeitgeber, der Chefs und der Teamleiter. Und da hat man einfach manchmal als Frau und Mutter, ja, dann einfach noch diese anderen Aufgaben zusätzlich noch zu den eigenen Verpflichtungen.
Aber da sind wir, glaube ich, auch bei einem ganz spannenden Punkt, unser Selbstverständnis zu Hause. Also wenn du erzählst, bei euch war es auch so aufgeteilt in der Homeoffice-Phase, dass du dich um die Kinder gekümmert hast. Ja, das beste Beispiel war der Einstieg in diesen Podcast. Mein Mann sollte sich heute Nachmittag um die Kinder kümmern und wir hören Kindergebrüll im Hintergrund. Das wäre mir nicht passiert, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Ne? Also das ist so dieses, was lassen wir uns da gefallen? Und mein Mann ist total fortschrittlich auch, genauso wie du es auch sagst. Wir teilen uns auch viele Sachen, aber ich ziehe mir den Schuh natürlich auch an. Und genauso ziehst du ihn dir ja offenbar auch an, das alles doch zu machen und den Großteil zu machen. Also ich glaube, da müssen wir uns wahrscheinlich alle noch an die eigene Nase fassen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir als Frauen oft so ein bisschen so einen vorauseilenden Gehorsam quasi mitbringen oder diese Verpflichtung, die wir empfinden. Natürlich möchte ich nicht, dass meine Kinder viel verloren vor der Tür stehen, wenn irgendwie was ist. Also ich habe bei einer anderen Podcast-Aufzeichnung das erlebt, dass ich meiner Tochter vorher gesagt habe, okay, wir sind alleine zu Hause, bitte komm nur rein, wenn wirklich der Baum brennt. Also wirklich. Und irgendwann stand sie neben mir und hatte Tränen liefen mir über die Wangen, weil nämlich eine Amsel in unsere Küche geflogen ist und hat das ganze Fensterbrett abgeräumt. Und es war ein Riesenaufriss. Und dann hat sie aber 10 Minuten überlegt, gilt das schon als der Baum brennt? Oder ist das noch etwas, weswegen ich nicht stören darf? Und das ist natürlich für die Kinder dann auch total schwierig, das einzuschätzen. Und ich versuche ja meinen Kindern das schon immer mitzugeben. Und ich sage, ich habe jetzt einen wichtigen Termin und ich darf jetzt eigentlich nicht gestört werden. Und gleichzeitig, als ich einen Arzttermin hatte vor einigen Wochen, da war ich für eine Stunde nicht zu erreichen und meine große Tochter musste aus der Schule nach Hause, weil sie eine Nebenwirkung hatte wegen der Impfung und hat sich nicht gut gefühlt. Und dann hat die Schule versucht, mich zu erreichen und ich konnte nicht ans Telefon gehen. Und dann hat die Sekretärin gesagt, sollen wir denn jetzt deinen Vater anrufen, damit wir wissen, dass du nach Hause kommen kannst? Und dann hat meine Tochter gesagt, nee, der arbeitet. Und da war einfach für meine Tochter ganz klar, Papa darf nie gestört werden und bei Mama wäre es halt irgendwie gegangen. Und ja, das ist halt so eine Sache. Letzten Endes hat meine Mutter dann gesagt, das Kind darf nach Hause kommen und dann war ich ja auch kurz danach zu Hause. Aber es ist halt in der Gesellschaft und selbst in Familien und in Situationen, in denen alle Menschen aufgeschlossen sind und mitmachen möchten, ein immer wieder erneutes harte Bretter bohren. Und das darf nicht aufhören, aber es ist halt anstrengend.
Ich finde das ja schon spannend, dass das auch bei Ihnen so ist, die sich ja beide wirklich einsetzen auch für Geschlechtergerechtigkeit und für mehr Expertinnen, mehr Frauen in den Medien. Das sagt mir wirklich, in der Gesellschaft muss echt noch viel passieren, weil das einfach noch nicht selbstverständlich ist, auch wenn man es versucht, selbstverständlich zu machen. Jetzt würde ich aber gerne doch nochmal auf das Thema von der Gesellschaft, die wir drei jetzt nicht ändern können oder in Schritten mit unserem Job vielleicht ein bisschen ändern können, auf den Job nochmal zurückkommen. Ich hatte ja gesagt, dass in den Führungspositionen, auch bei den Medien, einfach zu wenig Frauen sitzen und pro Quote ja versucht, das zu ändern. Mit der Idee ja auch irgendwie, erst sollten 30%, glaube ich, der Führungskräfte möglichst weiblich besetzt werden. Und jetzt haben sie ja das Ziel erhöht auf 50%. Dazu muss ich auch sagen, ich selber bin auch Mitglied bei pro Quote, zahlendes Mitglied und nehme das zur Kenntnis, arbeite da aber jetzt nicht wirklich mit. Aber glauben Sie denn, dass so eine Quote, die nicht jetzt freiwillig wäre, sondern verpflichtend vielleicht auch für, keine Ahnung, Zeitung XY gibt sich die Quote und sagt, wir wollen wirklich 50% der Menschen, die wir fragen, sollen Frauen sein. Würde das was nützen, wie die BBC das ja jetzt wohl auch macht?
Früher war ich total dagegen, also wirklich absolut gegen eine Quote. Mittlerweile glaube ich, dass sich das einfach in vielen Bereichen nicht ändern lässt, wenn man nicht eine Quote einführt. Insofern glaube ich schon, eine zeitlich begrenzte Quote würde etwas nützen. Einfach um auch, naja, dafür zu sorgen, dass auch Menschen ausgebildet werden in die richtige Richtung, dass Tore offen sind. Und ja, es wird auch Unmut dabei geben, aber ich glaube, ohne Quote wird es nicht gehen.
Da nimmst du mir die Worte aus dem Mund, Juliane. Das sehe ich ganz genauso. Ich war früher auch gegen eine Quote, bin allerdings mittlerweile der Meinung, dass eine Quote in der Berichterstattung und in der Summe der Interviewpartnerinnen dringend notwendig ist, weil sich das sonst wieder immer mehr einschleicht oder man einfach achselzuckend das irgendwie hinnimmt, dass es noch nicht so ist. In der beruflichen, also in der Besetzungssituation quasi von Chefsesseln und Chefinnensesseln, da bin ich tatsächlich der Meinung, dass man grundsätzlich nicht jemanden einstellen muss wegen des Geschlechtes, sondern eigentlich immer eingestellt werden sollte, weil jemand sich besser eignet. Aber da liegt natürlich der Hund begraben, wenn sich noch nicht durchgesetzt hat, dass man familienfreundlicher arbeiten muss und an die, ja, an die Zusatzbelastung von Frauen mitdenken muss, wird das natürlich auch ohne Quote schwierig, ganz klar.
Genau das ist das Problem, ne? Also in dem Moment, in dem ich diese Quote nicht habe für Führungspositionen, wird immer ein Grund gefunden werden, warum vielleicht der Mann dann doch besser qualifiziert ist und was vielleicht bei der Frau alles dagegen spricht. Mhm. Und so lange habe ich auch keine Möglichkeit, dann das gesamtgesellschaftliche Problem, von dem wir vorhin gesprochen haben, zumindest ansatzweise zu ändern, ne? Also natürlich ist die Gefahr auch, dass sich die Frauen erstmal anpassen und versuchen, das alles zu stemmen, vielleicht auch noch zusätzlich zu dem, was zu Hause auch noch ist. Aber je mehr Frauen in diese Rolle kommen, desto eher wird es dann auch mal so sein, dass sich was an der Konferenzlänge ändern muss, dass sich was an der Homeoffice-Situation oder Nicht-Homeoffice-Situation ändern muss. Also ich glaube, das geht tatsächlich nicht, ohne dass man sagt, es muss eine bestimmte Anzahl von Frauen rein. Aber ich finde, zeitlich begrenzt muss diese Forderung sein. Also das
130 Jahre, bis über Sportlerinnen genauso viel berichtet wird wie über Sportler.
Bitte nicht.
Oh Gott.
Jetzt haben Sie ja, als Sie mir dieses Thema vorgeschlagen hatten, Frauen in den Medien ja auch gesagt, so, wir wollen nicht nur über das Problem reden, sondern auch, was kann man besser machen? Und Sie haben mir da so schön geschrieben, wer macht das besser vor? Wo gibt's mehr Experten in den Medien? Was können wir uns abgucken? Haben Sie denn schon irgendwie in der Umgebung was gesehen, wo Sie sagen, das läuft, keine Ahnung, in Dänemark viel besser als bei uns?
Da hake ich jetzt mal direkt ein. Ich bin ja genau deswegen zu deiner Korrespondentin gegangen.
Vielleicht sollten wir einmal kurz erklären, was deine Korrespondentin ist für unsere Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen.
Ja, das erkläre ich sehr gerne. Deine Korrespondentin ist ein digitales Magazin, das befüllt wird mit Artikeln von 10 Korrespondentinnen weltweit und 40 Gastautorinnen. Wir sind ausschließlich Frauen im Team und berichten aus dem Libanon, aus Frankreich, aus Irland, aus Japan, aus Taiwan, aus den verschiedensten Ländern und berichten ausschließlich über Frauen. Nicht ausschließlich über Frauenthemen, aber über Frauen, die in einem Bereich besonders bemerkenswert sind. Und wir berichten halt einmal pro Woche mit einem großen Text über Frauen weltweit.
Sie haben ja Kooperationen mit Tageszeitungen zum Beispiel, also die erscheinen auch gedruckt, sage ich jetzt mal.
Ganz genau, also deine Korrespondentin wird bezahlt unter anderem von UnterstützerInnen und von SpenderInnen und wir haben Kooperationen mit verschiedenen Tageszeitungen, die regelmäßig Texte von uns übernehmen und veröffentlichen und uns dafür natürlich bezahlen. Also die Frankfurter Rundschau zum Beispiel, Edition 11, Z und so weiter. Ja, und so finanzieren wir unsere Arbeit.
Genau, und jetzt haben Sie ExpertInnen, die Ihnen schon gesagt haben, wo das besser läuft. Mit den Frauen in den Medien.
Also tatsächlich haben wir jetzt kürzlich über den Verein Ich bin hier berichtet und dass Frauen sich da sehr engagieren, um in den sozialen Medien Themen stärker aufzugreifen und anders aufzugreifen. Wir haben jetzt noch keinen Artikel geschrieben über die Medien in den anderen Ländern. Das wäre aber ein guter Vorschlag für dieses Jahr, um das mal aufzugreifen, zu gucken, wie das da gemacht wird. Also ich bekomme es halt mit als Irland-Korrespondentin, wie das in Irland ist. Da gibt es zwar sehr viele Journalistinnen, aber auch Frauenthemen sind da ähnlich aufgeteilt in der Berichterstattung, wie das bei uns der Fall ist in Deutschland.
Ja, und ich kann halt von zwei Seiten aus wieder berichten. Also das ist einmal, was die Sportredaktionen betrifft, das würde ich jetzt mal kurz hinten anstellen. Und das andere ist, was in den Öffentlich-Rechtlichen passiert, in den Nachrichtenredaktionen, Politikredaktionen, Auslandsredaktionen, da muss ich tatsächlich sagen, da ist das schon sehr ausgewogen. Vielleicht sogar inzwischen ein größerer Frauenanteil als Männeranteil da vertreten. Und da ist das auch gar nicht mehr so sehr Thema, obwohl das, was ich vorhin gesagt habe, natürlich weiterhin betrachtet wird, lass uns doch Expertinnen suchen, lass uns doch die weibliche Gesprächspartnerin nehmen. Also da wird schon drauf geachtet und ich finde das sehr positiv, wie das da läuft. Bei den Sportredaktionen, von denen ich es mitbekomme, wird sehr, sehr viel versucht und versucht und versucht. Es hat sich aber einfach noch nicht wirklich viel, also so viel wie versucht wird, hat sich bei Weitem noch nicht geändert. Ich stelle aber auch fest, dass sich viel in der Sportwelt verändert. Und möglicherweise ist das dann der erste Schritt, wo es dann zurückkommt in die Sportredaktion. dass, ja, dass sich bei denen, über die berichtet wird, einfach die Verhältnisse angleichen, dass es dann irgendwann mal genauso viele Männer wie Frauen in den Sportämtern gibt und beim Sporttreiben, ja, das wäre noch ein großes Ziel, aber das wird es vielleicht dann auch vor 130 Jahren geben. In den Sportredaktionen selbst wird sehr viel versucht, das muss man wirklich positiverweise sagen, aber es gibt noch nicht so richtig das Rezept, wie kann es denn jetzt funktionieren.
Jetzt habe ich einfach auch mal geguckt zu dem Thema, wir brauchen mehr Expertinnen, wo ich mich auch gefragt habe, okay, wo findet man die denn? Und ich war echt erstaunt, wie viele Internetseiten es gibt, wo man auch Expertinnen finden kann. Also zum Beispiel SheWorks, das ist ein Wirtschafts- und Karrierenetzwerk für Frauen, oder Vielfaltfinder.de, Forschungsbörse.de, Wissen-Teilen-Bilden.de, Femtech.at. Also es gibt ja eigentlich ganz viele Möglichkeiten, Frauen zu finden, wenn man den will. Und die gibt es ja wahrscheinlich nicht erst seit gestern.
Ja, genau, aber wir müssen natürlich auch möglicherweise darüber berichten. Wir müssen darauf zurückgreifen. Und ich bin zum Beispiel auch in einem ganz tollen Frauennetzwerk mit ganz vielen Top-Managerinnen aus Deutschland, die einmal im Jahr angelehnt, also Vorbild war der Similauna-Kreis der Männer, die mit Reinhold Messner wandern und klettern gehen, einmal im Jahr, ein geschlossener Kreis. Da hat eine Frau aus Deutschland gesagt, eine Managerin, das wollen wir auch so machen. Und ich glaube, da sind wir dann auch bei dem Punkt, es geht nur über das Netzwerken dann auch weiter. Also es geht einmal für uns, um die Expertinnen zu finden. Es geht nur darüber, dass wir uns austauschen, dass wir so eine Chance wie heute bekommen, finde ich großartig, einfach darüber zu reden und zu sagen, wir haben es doch, sie sind doch da, die Frauen. Wir müssen nur einfach ein bisschen mehr die Augen offen halten. Und wir müssen den Mut haben, darüber zu berichten, dass es natürlich immer noch ein Problem ist, dass dieses Problem auch uns selbst betrifft und dass wir aber alle irgendwie im gleichen Boot sitzen und vielleicht uns nicht gegenseitig, ach nee, jetzt macht die das aber, das wollte ich ja eigentlich machen. Also ich glaube, wir müssen von diesem Konkurrenzding auch noch ein bisschen wegkommen. Und einfach nur denken, wir wollen doch die ganze Sache vorwärts bringen. Da profitieren wir alle von.
Ich glaube, das ist auch ein ganz interessanter Punkt, dieses Gefühl, ach, da ist ja schon eine Frau in irgendeiner Position, dann brauchen wir keine zweite. Das würde über einen Mann ja keiner sagen. Also wir haben schon einen stellvertretenden Chefredakteur, dann brauchen wir nicht noch einen Mann. Das passiert nicht. Aber das muss tatsächlich auch für uns Frauen, wir sind ja oft einander die härtesten Kritikerinnen. Also wie oft da beobachtet wird, wie hat die sich denn jetzt so verkauft und ja, wie wichtig es ist, dass man quasi gemeinsam in eine Richtung blickt und gemeinsam diesen Weg geht. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich freue mich über alle Kolleginnen, mit denen ich direkt zusammenarbeite oder mit denen ich auf kurzem Dienstweg quasi zu tun habe, die ähnlich denken und sich darüber freuen, mit anderen Frauen zusammenzuarbeiten. Das ist ganz toll und ich kann das nur unterstreichen, was die Juliane Möcklinghoff gesagt hat. Es ist ganz toll, dass wir die Gelegenheit zu diesem Gespräch heute haben. Es ist wirklich fantastisch.
Okay, da sage ich schon mal danke für dieses viele Lob. Ich bin aber auch noch gar nicht richtig fertig. Wir reden ja schon eine Weile miteinander, aber ich habe doch noch so zwei Pünktchen, die ich vielleicht noch ansprechen wollte. Glauben Sie, dass Medien extra für Frauen da wirklich helfen? Sie haben ja gesagt, deine Korrespondentin ist ja jetzt nicht wirklich für Frauen, da liest ja auch ein Drittel Männer, aber es gibt ja jetzt zum Beispiel eine Zeitschrift Femme mit aus Dresden oder den Frauenradiosender Femotion seit letztem Jahr, der explizit sich an Frauen wendet. Ist das eine Lösung? Ist das eigentlich nicht eher gefährlich, weil Frauen dann sich auf diese Medien spezialisieren und gar nicht mehr mitkriegen, dass meinetwegen, keine Ahnung, im Spiegel doch zu wenig Frauen vorkommen?
Also ich kann da nur noch mal unterstreichen, was wir bei deiner Korrespondentin uns wünschen, nämlich dass es uns als Sondermedium gar nicht mehr braucht. Wir möchten ja erreichen, dass diese Art zu arbeiten und diese Art zu berichten sich in allen Mainstream-Medien wiederfindet. Dass die Lokalzeitung, die Regionalzeitung und alle anderen Medien einfach wie ganz selbstverständlich keinen Unterschied mehr machen und dass es einfach ausgewogen wird, dadurch, dass die Menschen alle gemeinsam Menschen interessant finden, völlig unabhängig davon, ob das Männer oder Frauen oder welches Geschlecht auch immer haben.
Aber ich glaube, auf dem Weg dorthin ist es auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur, dass es dieses Netzwerk gibt, was ihr da habt, Mareike, sondern auch, dass es die Extra-Frauen-Zeitschrift gibt oder möglicherweise den Extra-Frauen-Kanal. Also was für ein himmlisches Arbeiten muss es dann sein, wenn ich mich nicht damit auseinandersetzen muss, wollen wir eine Expertin oder wollen wir einen Experten, sondern wenn wir wirklich das Ziel schon formuliert haben durch unsere Erscheinung, dass die Expertin da reinkommt. Also dass es einfach normal ist. Ich glaube, auf dem Weg zu einer Gleichheit wird das wird das unumgänglich sein, dass man solche einzelnen Formate mal rausnimmt und hat. Ob die langfristig, ja, wenn ich es mir malen kann, dann sehe ich es auch so wie Mareike. Langfristig möchte ich das natürlich auch nicht. Langfristig möchte ich, dass wir in den unterschiedlichen Medien gleichberechtigt vorkommen. Als Journalistinnen, als Thema, als Frauenthema, als wie auch immer. Dass wir nicht in 130 Jahren, sondern in 5 oder 10 Jahren nicht mehr darüber reden müssen, über das, was wir heute sagen.
Da bin ich auch ganz bei dir. Allerdings ist es natürlich so eine Sache, wenn ich ausschließlich frauenspezifische Medien mache und Magazine herausbringe, spreche ich dann auch nur Frauen an als Zuschauerinnen oder als Leserinnen?
Warum muss man sich darauf festlegen? Also genauso wie du sagst, dass ihr auch Männer habt unter euren Abonnenten und ganz schön viele. Warum muss ich mich darauf festlegen? Ich will nur ein klares Verkaufsargument oder ein klares Angebot schaffen und sagen, ich behandle frauenspezifische Themen. Also
Den Playboy lesen ja angeblich auch viele Frauen.
Ja.
Ja. Ja. Ob jetzt viele Männer sich Filmmotion anhören, weiß ich nicht. Dazu habe ich noch gar keine Daten gelesen. Aber vielleicht ist es auch wirklich ein guter Schritt, um zu zeigen, diese Frauenthemen gibt es. Und wenn jemand anders das aufgreift, wäre ja super. Jetzt habe ich noch einen kleinen Schlenker, was mir noch aufgefallen ist. Und zwar ist es ja auch in den öffentlich-rechtlichen Medien jetzt so, dass auch Diversität oder eigentlich überall so, dass Diversität ja das Thema auch immer größer wird, dass auch mehr Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund in den Medien auftauchen sollen, dass auch Menschen mit Behinderung eigentlich viel zu selten zu sehen oder berücksichtigt sind, verglichen mit ihrem Anteil an der Bevölkerung und dass da auch viel mehr passieren muss. Und ich habe aber auch schon gelesen, ja, Diversität ist super, aber dass besonders Frauenrechtlerinnen sich jetzt in den Hintergrund gedrängt fühlen, weil dieses Diversitätsthema, Migrationshintergrundthema, ihre Arbeit eigentlich verdrängt, wofür sie jetzt seit Jahrzehnten kämpfen und kommen da nicht weiter und dafür werden sie jetzt überlagert von einem anderen Thema. Nehmen Sie das auch so wahr?
Ich nehme diese Diskussion so wahr, wenn ich da direkt einhaken darf. Ja, das kriege ich auch durchaus mit. Aber das war das, was ich vorhin meinte. Also es muss aufhören, dass wir uns gegenseitig in Konkurrenz setzen. Und da schließe ich alle mit ein. Wir kämpfen ja um die eine Sache. Ich glaube, was alle unterschreiben würden, wäre, dass wir gleichmäßig vorkommen wollen. Also, dass Frauen genauso vorkommen wie Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen mit Behinderungen, dass die auch eben vertreten sind. Das ist übrigens ein ganz großes anderes Thema, was ich auch nicht nur im Sport sehe, sondern wo ich auch denke, da ist noch ein Riesenfeld. Und da darf ich natürlich jetzt nicht, wenn ich für die Frauenrechte kämpfe oder für Journalistinnen kämpfe, sage ich doch nicht, nee, aber die Menschen mit Migrationshintergrund und die Menschen mit Behinderungen, die will ich jetzt nicht sehen, weil die nehmen mir ja was weg. Nein, im Idealfall nimmt mir da keiner was weg, sondern wir sind nachher alle gleichmäßig vertreten.
Ja, das sehe ich genauso. Also tatsächlich sollten wir uns, glaube ich, komplett entfernen von diesen Schubladen und diesem, wenn man in der einen Schublade drinsteckt, dann ist die andere auf jeden Fall geschlossen und kann nicht mehr geöffnet werden. Also das ist, glaube ich, genau der Fehler, wenn man sehr engstirnig sich nur auf seinen eigenen Bereich irgendwie konzentriert. Und wie schön wäre das, wenn wir in einigen Jahren nicht mehr darüber sprechen, ob jemand weiblich ist oder eine Behinderung hat oder eine Vorgeschichte, dass die Familie aus einem anderen Land stammt ursprünglich. Wie schön wäre das, wenn wir alle Menschen einsetzen in Redaktionen, in Studios und in der gesamten Berichterstattung in den Medien, die deswegen dort präsentiert werden oder etwas präsentieren, weil sie das gut können, was sie machen.
Ich glaube, das war schon das super Schlusswort, oder?
Ja, ich würde zumindest noch da ansetzen und einmal kurz sagen, dass es ja gut ist, wenn auch darüber diskutiert wird, auch wenn sich jetzt vielleicht einige Frauenbewegungen auf den Schlips getreten fühlen, aber dadurch wird natürlich weiter darüber diskutiert und weiter möglicherweise oder hoffentlich die Notwendigkeit gezeigt, dass was passieren muss in allen Bereichen.
Genau, es passiert ja schon einiges und ich bin ja zum Beispiel auch so eine begeisterte Kinogängerin und finde halt super, dass es jetzt auch Frauen gibt, die die Heldinnen sind. Ob das jetzt Wonder Woman ist oder auch in Filmen, wo man denkt, okay, das ist ein typischer Film, der vor 20 Jahren gedreht worden wäre, nur Männer vorgekommen und die Frau das nette Beiwerk. Jetzt sind auch die Frauen tough, finde ich super. Und ich hoffe, dass das auch so weitergeht und man sich vielleicht wirklich in 5 oder 10 Jahren gar keine Gedanken mehr macht. Hat den Film eine Regisseurin gedreht, die ja auch noch viel zu wenig vorkommen oder ein Regisseur? Und man sich wirklich null noch Gedanken macht, wer präsentiert das eigentlich und dass es völlig normal ist, dass in einem Panel, wo Journalisten miteinander diskutieren, die Hälfte Frauen sind und ansonsten auch gleich verteilt sind, so wie sie auch in der Gesellschaft vorkommen. Über das Thema Ostdeutsche sind unterrepräsentiert, haben wir noch gar nicht gesprochen. Würde auch meinen Podcast jetzt, glaube ich, komplett sprengen.
Machen wir beim nächsten Mal.
Genau, machen wir beim nächsten Mal. Und ich würde sagen, einfach mal vielen Dank für diese Anregung, für dieses Thema, das wirklich hochspannend ist und uns wahrscheinlich auch im Journalismus noch länger begleiten wird. Mareike Gräpel und Juliane Möcklinghoff, vielen, vielen Dank für den Input zu diesem Thema Frauen in den Medien.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank. Von unserer Seite. Sehr gerne.
Das war aber noch nicht alles. Wir wollen euch auch noch handfeste Tipps mitgeben in Wissen mit Weihe, der Rechtsrubrik im DJV-Podcast. Dort beantwortet Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW, in jeder Folge Fragen zu einem rechtlichen Thema. Und heute geht's um Frauen und Gleichbehandlung im Beruf. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Frauen werden gesellschaftlich immer noch benachteiligt, das gilt auch im Beruf. Christian, ist das denn eigentlich rechtlich auch in Ordnung oder kann das Arbeitsrecht den Frauen da irgendwie helfen?
Sascha, das Arbeitsrecht verbietet jede Diskriminierung von Frauen. Rechtsgrundlage ist das Diskriminierungsverbot, festgelegt in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, genannt AGG. Das AGG verbietet Benachteiligung von Beschäftigten wegen des Geschlechts, aber nicht nur wegen des Geschlechts, sondern auch wegen Rasse, wegen Herkunft, Religion oder der sexuellen Identität.
Wie genau schützt das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz denn?
Das fängt schon bei der Einstellung an. Männer, aber natürlich Frauen auch nicht, dürfen bei der Einstellung nicht bevorzugt werden. Das muss schon bei der Stellenausschreibung passieren. Ich darf als Arbeitgeber nicht vorrangig Mitarbeiter eines bestimmten Geschlechts suchen. Verstößt der Arbeitgeber gegen das AGG, haben benachteiligte Bewerber Schadensersatzansprüche. Und ganz wichtig, droht ein Verstoß gegen das AGG, kann der Betriebsrat die Zustimmung der Einstellung verweigern.
Also da geht es jetzt darum, dass in der Stellenausschreibung wirklich auch steht, wir suchen männlich, weiblich und ja seit neuestem auch divers. Und was sagt das Allgemeine Gleichheitsgesetz noch?
Beim Gehalt geht's weiter, Sascha. Frauen dürfen nicht weniger bekommen, was leider ja immer noch oft der Fall ist. Verboten ist dabei auch die mittelbare Diskriminierung. Eine mittelbare Diskriminierung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme eigentlich neutral ist, sich aber tatsächlich benachteiligend auswirkt. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn Teilzeitkräfte weniger als Vollzeitkräfte bekommen. Dann ist das eine mittelbare Diskriminierung, weil ganz viele Teilzeitkräfte ja Frauen sind. Deshalb hat das BAG letztlich auch entschieden, dass Tarifverträge unwirksam sind, die Überstundenzuschläge nur dann gewähren, wenn die Arbeitszeit für Vollzeitmitarbeiter überschritten wird. Richtigerweise müssen die Zuschläge schon dann gezahlt werden, wenn mehr gearbeitet wird, als die Teilzeitkraft muss.
Also egal, ob ich Vollzeit oder Teilzeit arbeite, der Stundenlohn muss gleich sein und Überstunden gelten halt ab der überschrittenen Arbeitszeit, die vereinbart worden ist.
Genau.
Aber haben Frauen nicht auch ein Auskunftsrecht beim Gehalt, um das vielleicht auch irgendwie rauskriegen zu können?
Ja, es gibt Auskunftsansprüche. Mitarbeiter dürfen danach fragen, nach welchen Kriterien sie bezahlt werden. Man darf sogar fragen, was das andere Geschlecht verdient. Der Arbeitgeber muss dann antworten. Das BAG hat im Sommer entschieden, dass das Auskunftsrecht auf freie Mitarbeiter zusteht. Eine ZDF-Mitarbeiterin hatte geklagt und Recht bekommen. Aber es gibt einen Haken, Sascha. Und das ist folgendes. Das gilt alles nur ab 200 Mitarbeitern und ganz, ganz viele Medienbetriebe in NRW, die erreichen das gar nicht. Die Verlage dümpeln meist so zwischen 100 und 150 Mitarbeitern in den Redaktionsbetrieben.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es so viele Tochtergesellschaften gibt. Also da müsste der Gesetzgeber nochmal ran. Das ist ja auch eine Forderung von vielen Frauen, diesen Auskunftsanspruch auch für kleinere Betriebe rechtlich sicher zu machen. Aber da muss ich ja wahrscheinlich noch was tun. Aber wer noch Fragen hat zu dem Thema Frauen und Gehalt und Gleichheit, der kann sich doch mit Sicherheit auch wieder an dich und deine Kolleginnen in der DJV-Geschäftsstelle wenden.
Ja, selbstverständlich, Sascha.
Dankeschön. Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW.
Es war mir eine Freude, Sascha.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.
Der nächste Podcast dieser Reihe erscheint am 8. Februar, der nächste reguläre Lokalfunk-Podcast am 8. März. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Und das war die 9. Folge von Ohne Block und Bleistift, der DJV-Podcast für NRW. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.